ehrwürdige Kirchenvater John Wesley hat gesagt, wir sollen einmal im Jahr übers Geld predigen. Ich denke, ich mache das gleich am Anfang vom Jahr, dann habe ich es weg. Ich bin auch so gestrickt, dass ich lieber die Rinde vom Kuchen zuerst esse und dann das Gute. Also gut, nach dieser Predigt ist es vorbei, dann können wir ins Jahr starten. Heute ist also der dritte Gottesdienst in der Reihe Zufrieden leben bei knapper Kasse. Das Thema: Antworte Gott mit außerordentlicher Großzügigkeit. Das Neue Testament erzählt eine Begebenheit, die ein Paradebeispiel für außerordentliche Großzügigkeit trotz leerer Kassen ist. Insbesondere, wenn wir diese Geschichte, und das ist ja, habe ich jetzt das erste Mal so getan, insbesondere wenn wir diese Geschichte in dem Zusammenhang betrachten, in dem sie berichtet wird. Jesus ist im Jerusalemer Tempel unterwegs, etliche Zeit, er muss da ein paar Tage sein, begegnet wichtigen Persönlichkeiten des religiösen Lebens, Funktionären, Leute, die etwas zu sagen haben. Es gibt Gespräche, manche provozieren ihn, manche suchen Streit. Es wird auch ein Gespräch berichtet, wo einer ganz ihm völlig zustimmt und mit ihm sympathisiert. Das alles geschieht nicht verborgen, sondern in der Öffentlichkeit. Und dann wird berichtet, und Jesus lehrte sie und sprach: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gerne in langen Kleidern gehen und sich auf dem Markte grüßen lassen und sitzen gerne oben an in den Synagogen und am Tisch beim Gastmahl. Sie fressen der Witwen Häuser und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden desto schwereres Urteil empfangen. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten, das ist der Opferstock, gegenüber und schaute, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, die machen einen Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles, wovon sie lebte, ihre ganze Habe eingelegt. 2 Dinge möchte uns die Bibel an dieser Geschichte sagen. Erstens, Glaube, Gott durchschaut Ehrsucht, Habgier und Scheinheiligkeit. Glaube, Gott durchschaut Ehrsucht, Habgier und Scheinheiligkeit. Wenn wir im Neuen Testament, so vielleicht spontan, dieses Wort hören würdet, hütet euch, denken wir vielleicht an Mörder oder an Räuber oder an Diebe, was weiß ich, an Lügner, irgendwelche solche Kandidaten. Doch Jesus hat andere im Visier. Er sagt: Seht euch vor den Schriftgelehrten, die gerne in langen Kleidern gehen, sich grüßen lassen, oben ansitzen, sie fressen der Witwen Häuser, verrichten zum Schein lange Gebete, die werden desto schwereres Urteil empfangen. Vorgestern war ich an der Tankstelle, da ist mir wieder so ein Plakat aufgefallen: Wir nehmen keine Geldscheine über, was weiß ich, 100 Euro. Da denke ich immer, wenn ich nur ein 200er in der Geldtasche hätte, wäre ja einfach, ich tanke ja immer für 10 Euro, dann wird es nicht teurer. Aber es ist einfach so, und das muss man sich klar machen, offensichtlich läuft da ein blühendes Schwarzgeldgeschäft. Und manche, die können die Blüten so geschickt herstellen, dass man sie offensichtlich kaum erkennen kann und die Leute sich nur zu wehren wissen, indem sie sagen: Ich nehme gar nichts solches an. Der Schaden muss immens sein. Je mehr Falschgeld in Umlauf kommt, desto mehr verfällt der Kurs. Am Ende ist das Geld nichts mehr wert. Im Umgang mit Gott ist es ganz genauso. Wir kennen die Geschichte, wo wir im Vorfeld über den Gottesdienst geredet haben, hat Volker Hofheinz, der hat die Liturgie gemacht, hat mich angesprochen, vielleicht könnte ja auch der Text verkehrt sein, aber diese Verrätergeschichte, ob die da so reinpasst, Die Verrätergeschichte, die hat für uns einen heiligen Ort in der Passionsgeschichte. In ein paar Wochen ist sie dran, weil Jesus von Judas für 30 Silberlinge umarmt und geküsst wurde, gilt er für uns als Verräter. Wie viele gaben seit Judas vor, Jesus zu lieben, und in Wirklichkeit verrieten sie seine Sache tagtäglich. Zwar einfach deswegen, weil es ihnen um Ehre, um Macht und um Ansehen ging. Bei einer Pastorenfortbildung sagte einmal ein Kollege auf die Frage, ging so um Berufsbild und was man da so alles macht, warum er Pastor geworden sei, oder wir alle mussten diese Frage beantworten. Da sagt einer, meint das völlig ernst, mich reize die Macht, die ich habe, wenn ich vor vielen Leuten predige. Und er meint das ernst, und für ihn war diese Motivation völlig okay. Ehrsucht, Habgier oder Scheinheiligkeit sind aber nicht bloß das Problem von Hauptamtlichen. Wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter suchen in Kirche oder Gemeinde ihr Ego zu befriedigen, Ehre zu erlangen, anstatt die Mission Jesu zu erfüllen, das Kreuz auf sich zu nehmen, das das bedeutet. In den Sprüchen Salomo heißt es einmal, ein Volk ohne Vision vergeht. Wie viele Gemeinden leiden bitter darunter, weil es ihren Verantwortlichen um Macht und Ehre in den Ämtern geht, um kleinkarierte Streitigkeiten, anstatt darum, Gottes Vision und Willen für ihr Leben, für das Leben der Gemeinde, für den Auftrag der Christen in der Welt zu erkennen und tatsächlich herzugehen und ihren eigenen Willen, den Eigenwillen mit Gottes Willen zu einen. Ist nicht der christliche Glaube heute deshalb so verwässert und steht nicht sein Wert für die Welt in Frage? Können die Leute draußen deshalb nicht oft nichts mehr mit dem Christsein anfangen? Weil diejenigen, die Verantwortung tragen, nicht zum Kreuz bereit sind, sondern an ihrer Ehre und Macht festkleben. Wenn du verantwortlich bist in einer Gemeinde, wenn du Mitarbeiter sein willst, wenn du Funktionär sein willst, dann musst du eine Vision für das Kreuz Jesu entwickeln. Sonst wirst du nie zufrieden. Sonst wird dein Dienst bruchstückhaft und die, für die du verantwortlich bist, leiden. Die Gemeinde leidet wegen dir, weil du nicht bereit bist, die Vision Jesu anzunehmen und für dich zu entwickeln. Wenn Jesus sagt, hütet euch vor den Schriftgelehrten, macht er bewusst, im Reden von und über Gott kann Gott auf ganz geheimnisvolle Weise verloren gehen. Wir haben von Jesus keine Schriften, so wie von Paulus. Hast du dich schon einmal gefragt, warum? Vielleicht hat Jesus ein sehr, sehr klares Empfinden dafür gehabt, dass es nur eine Weise geben kann, in der sich die Wahrheit von Gott verbreiten lässt. Nämlich, indem sich Menschen senden lassen, die mit ihrem Leben für das gerade stehen, was sie von Gott verstanden haben und die es durch ihr Leben bezeugen und bewahrheiten. Vergangene Woche bekam ich die Einladung für die Jahrestagung der Charles Wesley Society. Charles Wesley Society ist eine kirchenhistorische Forschungsgemeinschaft, die sich mit dem Leben und Werk unseres Kirchengründers beschäftigt, eben John Wesley, Charles Wesley, aber insbesondere Charles. Etliche Jahre habe ich dort und in ähnlichen Sozietäten mitgearbeitet. Aber je länger ich dabei war, und obwohl ich in der Vorstandschaft war, ist mir eine seltsame Perversion immer bewusster geworden, die mich dazu bewogen hat, meine Arbeitsschwerpunkte zu verändern. Da lebt ein Mensch, von dem wir sind wir uns alle einig, das war ein ganz außerordentlicher Prophet. Ein Mensch Gottes, eben zum Beispiel John und Charles Wesley. Diese Menschen gaben ihr Leben für die Sache Jesu. Gesundheit, Nerven, schlaflose Nächte und so weiter. Und dann machen sich Historiker, Literaturwissenschaftler, Theologen her über ihr Leben und Werk und erklären mit Akribie und Fleiß, warum zum Beispiel John Wesley ein großer Kirchenmann war. Da werden ganze Universitätsinstitute aufgebaut, die sich über Jahre mit irgendwelchen Detailfragen beschäftigen. Das ist gut, das ist wichtig, gehe ich vollkommen konform. Pervers finde ich aber, wenn sich im Leben der Erklärer von den Kämpfen, Visionen und der Leidenschaft dieser Gestalt nichts findet. Sie machen sich lediglich selber groß damit, dass sie erklären, warum die anderen groß waren. Sie selber halten sich vollkommen aus dem Spiel. Das ist ja irre, das ist verrückt. Das ist wie wenn du einen Schatz findest und ihn wegwirfst. Wir müssen zugeben, dass viele Leute, die in hohen Ämtern sind, nicht begriffen haben oder zumindest nicht für sich realisiert haben, was Jesus gemeint hat, was er von uns will. Was bringt es, wenn ich jährlich, was weiß ich, 2 Bücher schreibe? Das ist höchstens gut fürs Ego, aber es ist nicht wirklich was wert. Wirklich Bestand, wirklich Ewigkeitswert haben solche Dinge, wenn wir vor Weihnachten am Samstag hier in der Fußgängerzone im Posaunenchor unterwegs waren, Leute angesprochen haben und dann plötzlich Mitarbeiter kommen und sagen, ja, da war eine Frau, die hat mir erzählt, dass ihr neugeborenes Kind auf der Intensivstation schon etliche Wochen liegt und war ganz verzweifelt. Und ich habe ihr gesagt, ich bete für dich. Und dann war die Frau plötzlich wieder ruhig. Wo wir Trost bringen den Menschen, denen, die für sich selber keine Vision haben, das hat Ewigkeitswert. Wir sollen nicht über Gott reden, sondern in seinem Geist und Sinn leben. Oder wir halten die Väter und Mütter unserer Gemeinde in Erinnerung. Aber folgen wir ihrem Leben oder reden wir nur über sie? Die Gemeinschaft, die hier angefangen hat, hat in wirtschaftlich schwierigsten, angespanntesten Zeiten schwindelerregende Finanzentscheidungen getroffen. Einfach, weil sie sich dem Auftrag Jesu verpflichtet sah und Gott vertraute, dass er sie führt. Wir haben im Zuge unserer Planungen in den letzten 1,5 Jahren ein Paket gefunden mit Schuldscheinen aus den 1920er Jahren. Aber ich stelle mir vor, als die Verantwortlichen, der Gemeindevorstand damals oder die Brüder, diese Schuldscheine der Gemeinde angeboten haben und verkauft haben, wie viele Nerven sie das gekostet hat, wie viele schlaflose Nächte das gekostet hat. Wie sie geängstet waren und dann oft immer wieder im Gebet Ruhe finden mussten. Können wir ermessen, was es bedeutet, wenn eine Gemeinde, die zu einem guten Teil aus zugezogenen Berufsanfängern bestand, solche Schuldscheine verkaufte? Weil die bereit waren zu schlaflosen Nächten. Deswegen haben wir diesen Saal. Es reicht nicht, von den Müttern und Vätern der Gemeinde zu reden. Entscheidend ist, ob wir in ihrem Geist und Sinn leben. Und das heißt nicht, mutige Entscheidungen für die Sache Jesu zu treffen. Die Verfälschung des Lebens in die Lehre vom Leben, diese Perversion des Glaubens, hat Jesus vor Augen, wenn er warnt, seht euch vor den Schriftgelehrten. Wir kennen ja dieses Phänomen von überall, wo es um die Großen der Menschheitsgeschichte geht, in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft. Überall dort mag man das hinnehmen, dass die Großen von Kleingeistern verwaltet werden. Aber im Bereich des Glaubens dürfen wir es nicht hinnehmen. Und dafür steht Jesus mit seiner ganzen Person ein
Und das ist der Grund, warum er gekreuzigt wurde. Er weist darauf hin, dass Gott sich dadurch nicht täuschen lässt, wenn er sagt, die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Jesus mahnt die Verantwortlichen in Kirche und Gemeinde. Glaube, Gott durchschaut Ehrsucht, Habgier und Scheinheiligkeit. Aber um was geht es? Was erwartet Gott? Warum ist das Gott zuwider? Dazu ein zweiter Aspekt. Antworte Gott durch ganze Hingabe. Angewidert von dem Verhalten der religiösen Führer wendet sich Jesus ab und setzt sich an einer Stelle nieder. Es wird erzählt, Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und schaute, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Viele kommen daher, meist gut betucht, und alle geben, wie üblich, einen gewissen Betrag als Almosen für die Armen. Es ist die übliche Form des Glaubens. Die übliche Form des Glaubens im Bürgertum. Glaube ist ein Teilbetrag des Lebens. Ein Teilbereich. Glaube ist ein Leben, das man neben einem anderen Leben lebt. Glaube ist ein Bereich ohne wirkliche Aufregung, wohlverwaltet, wohlgeordnet. Glaube ist auch die Sitzung, zu der du vielleicht als Verantwortlicher ruhigen Gewissens hingehst, aber ohne deine Hausaufgaben gemacht zu haben. Es gibt ja schließlich Wichtigeres zu tun. Und du denkst, du könntest so einmal vor Gott hintreten. Verstehen wir? Das passt nicht zusammen mit der Spiritualität, von der wir theoretisch sagen, dass sie stimmt. Ahnst du den Unterschied zwischen dem, was die Bibel über die Priorität des Glaubens sagt und was du theoretisch glaubst, und deinem Leben? Wer will da etwas dagegen sagen? Du sagst, es leben doch fast alle so. Ist das nicht genau das, was alle machen? Aber wie ist das? Wenn alle in die Isar hüpfen, hüpfst du hinterher? An was orientieren wir uns als Gemeinde? An dem, was alle machen? Oder tatsächlich an der Bibel? Jesus wollte nicht, dass wir so leben. Er wollte, dass es uns im Umgang mit Gott nie um etwas, sondern immer um alles geht. Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Darum lade ich heute ein, im Namen Jesu, antworte Gott durch ganze Hingabe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber ich weiß und ich ahne, dass das ein richtiger Weg ist. Wie Jesus da sitzt und schaut, sieht er dann, wie eine Frau zum Opferstock tritt. Es kam eine arme Witwe, legte zwei Schauflein ein, die machen einen Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten eingelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles, wovon sie lebte, ihre ganze Habe eingelegt. Man muss sich vorstellen, so eine Frau zur Zeit Jesu, wie sie ihr Leben fristen musste. Witwe zu sein bedeutete kein Hartz IV, kein Wohngeld. Eine solche Witwe besaß nichts, höchstens 2, 3, 4, 10 Kinder. Und die wollten was zu essen. Wenn morgens die Sonne aufging, wusste sie buchstäblich nicht, wie sie diesen Tag bewältigen sollte. Sie lebte im Wortsinn, von der Hand in den Mund. Genau an der Stelle ist ja der Sitz im Leben von der Bitte Jesu, die er uns lehrt, dass wir um unser tägliches Brot bitten sollen. Ich bin überzeugt, wenn wir nachher im Gottesdienst des Vater Unser beten, beten wir es ganz anders wie die Leute in Haiti. Das gleiche Gebet, ganz anders. Manche Jugendliche haben in den letzten Jahren sich entschlossen, der Gemeinde einen regelmäßigen Beitrag zu spenden. Einzelne sogar von ihrem Taschengeld, 2, 3 oder 5 Euro. Das ist an deren Einkommen, an eurem Einkommen, viel Geld. Vielleicht kommt da so in Ansätzen
manchmal dem nahe, was Jesus da in dieser Geschichte uns weitergibt. Indem Jesus auf diese Frau zeigt, traut er uns auf alle Fälle zu, dass wir zum Wunderbarsten imstande sind, das es in unserem Leben geben kann. Jesus glaubt, dass wir etwas tun können, das man vielleicht nur wirklich durch Armut, Not und Leid zu lernen vermag, nämlich Mitleid, Barmherzigkeit und Herzlichkeit. Diese Frau hat nichts zu verlieren und deshalb kann sie alles geben. Sie erfährt jeden Tag, dass sie einzig aus Gottes Hand lebt. Sie erfährt jeden Tag, dass sie auf Menschen angewiesen ist, die sie ein Stück an der Hand nehmen und sie an diesem Tag begleiten. Wenn wir diese Bedürftigkeit, diese Abhängigkeit, diese Schutzlosigkeit nur einmal fühlen würden, wir würden Gott so nahe sein. Und diese Armen sind es, von denen Jesus sagt, selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Es ist ein Missverständnis, wenn Christen sagen, das Christentum sei dazu da, von der Armut zu erlösen. Jesus hat das Ziel, seine Nachfolger zur Armut zu befreien. Die Kunst liegt darin, dass wir inmitten unserer Armut aufhören, uns für unsere Armut zu schämen. Versteht ihr? Die Kunst liegt darin, dass wir inmitten unserer Armut aufhören, uns für unsere Armut zu schämen. Dass wir den Reichtum fühlen, den wir als Kinder Gottes besitzen, wenn wir mitleidig, wenn wir barmherzig, wenn wir herzlich sind. Das ist das Wunder der leeren Hände. Zufrieden leben bei knapper Kasse. Nun können wir diese Haltung der Witwe an diesem Jerusalemer Opferstock nicht als ein moralisches Beispiel hernehmen. Denn die Güte dieser Frau, die alles gibt, was sie hat, ist von ihr ja nicht überlegt oder gezielt gemacht. Es funktioniert nach dem Prinzip, dass Jesus an anderer Stelle einmal so sagt, wenn du aber Almosen gibst, so soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was wir in Liebe tun, sollen wir selbstverständlich tun, aus instinktivem Gespür für die Wahrheit, aus dem Herzen, ohne Absicht. Es mag sein, dass wir, das ist jetzt ja, was, denke ich, uns oft hemmt an diesen Stellen, dass wir vor dieser Schutzlosigkeit, vor diesem Ungeborgensein, vor dieser Offenheit, vor dieser offenen Flanke Angst haben. Und ich glaube, trotzdem ahnen die meisten, und viele haben das auch schon erfahren, in jedem Augenblick absichtsloser Güte werden wir reich belohnt, weil wir eben Gott ganz nahe kommen. Weil wir da etwas von seiner Vision in unserem Herzen spüren. Weil wir merken, wie der Heilige Geist unser Herz ergreift. Und darum antworte Gott mit ganzer Hingabe. Von Tolstoi wird erzählt, dass er, der Graf, eines Tages mit einem armen Zimmermann durch Moskauer Straßen unterwegs war. Und wie sie so über die Dragomilow-Brücke gehen, da sitzt da ein Bettler und bettelt. Da zog der arme Zimmermann ein 3-Kopeken-Stück aus der Tasche, gab es dem Bettler, sagt, er will 2 Kopeken zurück. Der Bettler hatte aber nur 1 Kopeke. Und dann sagt der Zimmermann, es ist gut so, behalt alles. Tolstoi, der Großgrundbesitzer, gab 20 Kopeken. Aber wie sie dann weitergehen, arbeitet in seinem Kopf und er denkt, wenn der Zimmermann, der 6,5 Rubel dabei hatte, 3 Kopeken schenkte, so hätte ich mit 600.000 Rubel im Geldbeutel dem Bettler 300.000 Rubel schenken müssen. Trenne ich mich von 100.000 Rubeln, große Summe, so bin ich immer noch nicht in der Lage, Gutes zu tun, denn mir verbleiben noch 500.000. Diese Erfahrung, diese Rechnung wühlt den Tolstoi innerlich auf. Und an jenem Tag beschloss Tolstoi, dem Gebot Jesu zu folgen und sein bisheriges Leben zu verlassen und sein Geld den Armen zu geben. Tolstoi, das wissen wir, hat das nicht auf Anhieb geschafft. Es brauchte Jahre, Jahrzehnte, um seinen Entschluss ganz wahr zu machen. Aber allein diese Entscheidung und die daraus resultierende heilige Unruhe, die ihn von diesem Moment an beseelte, war ein Segen für die Menschheit. Gott ruft dich, hier seine Mission zu unterstützen. Und nun antworte Gott. Antworte Gott mit außerordentlicher Großzügigkeit. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, du Schöpfer unseres Lebens, ich möchte dir ganz herzlich danken für unser Leben. Ich möchte dir danken für unsere Gaben, für unsere Möglichkeiten. Ich möchte dir danken für den Sinn, den du in jedes Leben gelegt hast. Herr, und ich möchte dir danken für deinen Sohn Jesus Christus, den du uns geschickt hast und der uns eine so klare Vorstellung vom Leben und von dem, was einem Leben Tragkraft und Ewigkeitswert gibt, vorgestellt hat. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst heute Morgen. Danke, dass du uns rufst, dass du uns Impulse gibst für unser Leben. Ich möchte dir danken für jeden, der heute Morgen hier ist. Möchte ich bitten, dass du jedem ein Bewusstsein dafür gibst, dass dieser Moment kein Zufallsprodukt ist, sondern dass du mit jedem heute Morgen reden möchtest. Mach uns offen für das, was du sagen möchtest. Herr, manche von uns, die spüren vielleicht, dass sie von destruktiven Mächten und Kräften bewegt werden. Herr, sie spüren, dass es oft um Ehre, Ansehen, Prestige, Macht oder irgendwelche solche Dinge geht. Sie merken, dass es keinen Wert hat und trotzdem kommen sie nicht los. Möchte ich bitten, dass du ihnen den Mut gibst, dieser Tatsache, diese Mächte zu erkennen, sich ihnen entgegenzustellen und sich von dir befreien zu lassen. Herr, hier sind vielleicht auch Menschen, denen es schwerfällt, eine ganze Entscheidung für dich zu treffen. Vielleicht spüren sie, dass es notwendig wäre, aber es hält sie irgendetwas zurück. Möchte ich bitten, dass du sie öffnest, dass du das Wunder in ihrem Herzen tust und sie ein Leben mit dir beginnen können. Herr, ich möchte dich bitten für uns alle, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, der uns frei macht, der uns deine Vision, deine Liebe, deine Barmherzigkeit in unser Herz ausschüttet und der uns fähig macht, ein Leben zu führen, das Ewigkeitswert hat. Amen. Komm, atmet auf.